SRF 1. SRF 1.
Es ist 3 Minuten nach den Zähnen am Karfreitag am Vormittag. Es gibt 2 grosse Feste im christlichen Kulturraum. Eins zu der Geburt, Weihnachten, und eins zum Tod und wie Gott den Tod besiegt, Ostern. Und heute am Karfreitag machen wir den Tod zum Thema. Wie man ihn besiegt, das wissen wir natürlich auch nicht. Aber ich glaube, wir finden heute heraus, wie man ihm ein bisschen etwas von seinem Schrecken kann nehmen. Nämlich, wenn man ihn beim Namen nennt und wenn man über ihn redet, über den Tod und über das Sterben. Das machen wir heute im Treffpunkt, zusammen mit jemandem, der dem Tod immer wieder begegnet. Sie ist schon bei uns im Studio, sie ist Nelly Simmen. Sie hat 20 Jahre lang Leute gepflegt, die todkrank sind. Sie ist Pflegefachfrau und spezialisiert auf Palliativcare. Heute macht sie Ausbildungen zu diesem Thema. Sie lernt die Frau jetzt gerade kennen und sie hört von ihren Erfahrungen und von ihren Gedanken. Und es wird eine lebhafte Sendung. Und ich freue mich, wenn Sie zuhören und vielleicht auch mitredet, wenn sie nicht drum ist, per Mail ins Studio und am Telefon. Willkommen im Treffpunkt, am Mikrofon Christina Lang. Das sind Cool and the Gang auf SRF 1. Johanna, der Tod gehört zum Leben dazu. Das sagt man so, ganz einfach. Dabei ist es überhaupt nicht einfach, um über den Tod zu reden oder über das Sterben zu reden. Eine, die das immer wieder macht, weil das zu ihrem Beruf gehört, ist Nelly Simmen. Grüezi, Frau Simmen.
Guten Tag miteinander.
Sie sind Pflegefachfrau, Sie sind spezialisiert auf Palliativcare. Sie haben selber in der Pflege gearbeitet und haben 20 Jahre lang Leute betreut und begleitet, die so schwer krank waren, dass sie gewusst haben, dass sie sterben müssen. Sie haben dort nicht nur zu tun gehabt mit den Betroffenen, sondern auch mit den Leuten rundherum, mit den Angehörigen. Jetzt gehen sie vor allem Kurs und geben ihr Wissen weiter und bilden Fachkräfte aus in der Palliativcare. Also ihnen müsste es ja ganz einfach fallen. Wie leicht fällt es ihnen, um über Sterben und Tod zu reden?
Also so als Berufsfrau fällt es mir relativ ring, aber ich habe keine Ahnung, wie es ist. Und ich bin sicher, es wird für mich auch schwierig sein, wenn ich selber betroffen bin, wenn meine engsten Leute betroffen sind. Dann sieht es dann schon nochmal anders aus.
Warum sieht es anders aus? Warum ist es so schwierig für viele Leute?
Ich glaube, das ist einfach, weil die Gefühle, die da sind, sehr stark werden und so die Verlustangst und was ist denn nachher? Das ist ja so etwas, das kann unendlich gross werden und auch beengend. Ja, ich denke, das wird wahrscheinlich mit ganz vielen Gefühlen verbunden sein, die man sich jetzt noch gar nicht vorstellen kann.
Und die man nicht kontrollieren kann, oder?
Ja, und wo man in gewisser Weise auch ausgeliefert ist in dieser Situation,
aha,
oder?
Aha.
Ja, das fällt uns Menschen in der heutigen Gesellschaft ja sehr schwer, nicht zu kontrollieren.
Genau, nicht zu sagen und zu bestimmen, wie man und was man genau macht. Ist das vielleicht auch etwas, was macht, dass Sterbehilfe attraktiver wird, Sterbebegleitung oder einfach geplantes Gehen in den Tod?
Ich kann mir schon vorstellen, dass mit der gesellschaftlichen Entwicklung von der Selbstbestimmung, von der Autonomie, von der kontrollieren wollen, zusammenhängt. Ja. Aber es hat auch noch mit anderen Faktoren zu tun, dass eben heute der Sterbeprozess zum Teil sehr lang sein könnte und dass das natürlich auch den Leuten Angst macht. Halte ich es dann aus, kann ich mit dem leben? Und ganz viele Leute wollen ja Sterbehilfe jetzt sich anmelden als Ausweg, letzten Ausweg, wenn es dann nicht geht, wenn es mit Palliativcare nicht langt, dass sie dann so einen Hintertürchen haben.
So eine Abkürzung oder irgendetwas. Vielleicht ist auch noch wichtig, dass wir eine Begriffsklärung machen und darüber reden, was es eigentlich ist, was Angst macht. Ist es der Tod, der Angst macht, oder ist es das Sterben, das Angst macht?
Ich würde sagen, heutzutage, so wie ich mit den Leuten rede, ist bei den meisten das Sterben, das Angst macht. Das Leiden vor dem Tod, das zum Teil lange dahin vegetieren sich, wo Angst macht. Das ausgeliefert sein und ja, nicht wissen, wie lange muss ich dann leiden. Früher war es vielleicht anders gewesen, da haben vielleicht die Leute noch mehr Angst gehabt vor dem Tod und nachher. Fegfeuer und Hölle und die Bilder, die halt stark in der Gesellschaft sind, die sehr Angst ausgelöst haben.
Und der Glaube, wo das auch bestärkt hat, wo gesagt, genau so geht es weiter und dann bist du ausgelöst.
Da musst du Angst haben.
Ja. Wie ist es eigentlich, wie haben Sie das erlebt? Sie haben es zu tun mit Leuten, die hier krank waren und Sie haben auch Leute zu tun mit Angehörigen. Wer hat mehr Angst?
Das ist ganz unterschiedlich. Das kommt, also eigentlich ist das Sterben und das Loslassen, die Trauer, das sind Prozesse, die hin und her gehen, auf und ab und wo selten die Leute am gleichen Ort stehen. Und dann habe ich erlebt, dass Sterbende schon viel weiter sind, schon sich viel mehr damit abgefunden haben und vielleicht sogar gesehen haben, endlich jetzt dann können sterben und die Angehörigen noch nicht können loslassen. Und es gibt sicher auch andere Situationen, wo Angehörige sagen, du, also bitte, wir sollten das Erbe haben. Das ist ganz schlimm gesagt.
Nelly Simmen ist unser Gast heute im Treffpunkt, wo es um den Tod geht und ums Sterben und wie man darüber redet und wie man es erlebt. Und jetzt dann als nächstes lernen Sie gerade jemanden kennen, der zurückschaut auf die Zeit, wo jemand ganz liebes für Sie gestorben ist, wo Ihr Partner, Ihr Mann gestorben ist. Das ist noch nicht lange her, 3,5 Jahre. Sie erinnert sich und überlegt, was sie rückblickend vielleicht anders gemacht hätte und erzählt, wie das es ihr heute geht. In ein paar Minuten nach der 4.10 hier auf SRF 1.
Please don't say I'm losing you. We went so wrong and it's all over. Over again. Don't you tell me that it's true. Oh, there is nothing I can do. Won't you try to understand? It ain't so simple, but I hope that I can explain.
place I need to learn. Music makes my world go round. Music gets me high and keeps me on the ground. Music, I feel safe and sound. Get lost and still be found. Please don't ever make me choose. Go insane, don't you leave me now, my muse. 'Cause all my love you can't refuse. Music makes my world. So wrong and it's all over, over again. Don't you tell me that it's true. And there is nothing I can do. Music makes my world. I'm still on fire. One day you'll look to see I've gone, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Yeah, tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun.
Das sind Beatles auf SRF 1, I'll Follow the Sun. Das ist der Treffpunkt über ein Tabuthema, über das Sterben und über den Tod. Jetzt stellen wir Ihnen jemanden vor, der sagt, der Tod hat nicht nur mein Leben verändert, sondern auch mich selber. Das ist Andrea Langhaus. Sie ist Ende 50. Vor 3,5 Jahren hat sie ihren Mann verloren. Er hatte Krebs, unheilbar, und er wollte daheim sterben. Und darüber, wie das die beiden, die Andrea und ihre Mann Dirk, mit dem Tod und mit dem Sterben umgegangen sind, hat meine Kollegin Regula Zehnder eine Sendung machen können. Und sie ist es auch, die jetzt, eben über 3 Jahre später, wieder zu der Andrea Langhaus auf Besuch gegangen ist, auf Lies, in die Wohnung, wo sie jetzt allein lebt. In das Wohnzimmer, wo über ein halbes Jahr lang das Krankenzimmer und am Schluss auch das Sterbezimmer war von ihrem Mann.
Es war immer ein Wohnzimmer gewesen und ich habe es mehrmals umgestellt, seitdem mein Mann gestorben ist. Und immer war es nicht richtig. Immer habe ich das Gefühl gehabt, das ist ein besonderer Ort, ein heiliger Ort. Dann habe ich das mit Kristallen aufgewertet. Dann, wenn man hier reinkam, sagten die Besucher, hier ist es sehr drückend hier drin. Dann habe ich versucht, das mit Salbei und mit Weihrauch zu beleben, mit geweihtem Wasser richtig Durchzug machen, haben die ganzen Gardinen ausgewechselt in eine andere Farbe. Und immer wenn ich dann hier sitze und drauf gucke, denke ich, manchmal winke ich da auch hin in diese Gegend, wo das Bett stand, es wird immer so was Besonderes bleiben. Ich kriege das also nicht raus.
Aber die führen nach wohl, wo man hat so das Gefühl, ja. Oh, Wohnzimmer, vielleicht könnte das noch etwas drückend sein oder so. Ist die Seele von eurem Mann weg?
Der hat sich bemerkbar gemacht, als ich ihn geschrieben habe, weil dann ist der iPad ausgefallen und ich sollte das Passwort eingeben und ich wusste es nicht genau. Und dann musste ich in den Papieren gucken und da war die Schrift von meinem Mann, der das Passwort für mich noch aufgeschrieben hat und der hat sich da eingeschaltet. Denke ich vielleicht.
Ihr seid ja jung Witwe geworden. Wie ist das jetzt? Ist es so schlimm, wie ihr dann so ein bisschen Angst gehabt habt davor?
Ich bin eine andere geworden. Ich bin jetzt nicht mehr mittendrin. Ich bin dabei, wenn ich weggehe oder so. Ich habe einen anderen Zivilstand. Ich merke das. Ich bin jetzt verwitwet. Und das, was mein Mann eigentlich so an Lockerheit gebracht hat und so, das muss ich jetzt selber machen. Und ich war eigentlich seit der Zeit nicht mehr verreist. Ich gehe nicht mehr essen und auch keinen Kaffee mehr trinken. Wenn, dann lade ich die Leute zu mir nach Hause ein.
Also wieso geht ihr nicht raus? Seid ihr so ein bisschen irgendwie komisch, weil ihr jetzt allein oder als Witwe würdet rausgehen?
Ich weiß es selber nicht. Ich habe das Gefühl, ich bin in einer Identitätskrise. Ich muss mich erstmal wieder neu finden. Wer bin ich denn überhaupt? Was bin ich von dem Teil, was weggefallen ist, was mein Mann super ergänzen konnte? Als der eine Arzt in der Insel gefragt hat, haben sie schon besprochen, was nach dem Tod ihres Mannes sein wird, erlaubt er ihnen, dass sie wieder eine Beziehung eingehen. Und da habe ich damals ganz trotzig gesagt, ich mache doch, was ich will. Letztendlich tut mir jetzt diese Aussage leid, weil ich hätte lieber sagen sollen, ich lasse es auf mich zukommen und ich gucke mal, wie es mir geht und wer mir begegnet, aber nicht so trotzig.
Aber das hört ihr ja jetzt immer noch.
Ja, ich weiß es nicht. Ich kann doch nicht in die Zukunft sehen. Eigentlich wollte ich die Zukunft hinter mir lassen, mich totstellen. Und habe gedacht, irgendwie, es ist doch komisch, wenn ein ganz langer Lebensbegleiter dann nicht mehr da ist. Ich habe mir das ja nicht vorstellen können, wie das ist. Und ich merke, ich verstehe Ehepaare, die zusammengehen, weil das Herz gebrochen ist, weil sie alt sind und weil sie das Gefühl haben, sie sind nicht mehr komplett in sich. Und das kann ich verstehen, dass der Körper dann vielleicht ausschaltet und sagt, das war es jetzt auch für mich.
Der hat mir dann noch gesagt, als wir zum Bahnhof gefahren sind, dass euer Mann so einen erweiterten Suizid vorgeschlagen hat. Also nicht, dass man es aufgenommen hat oder so. Der hat mir das auch ein bisschen im Vertrauten gesagt. Jetzt im Nachhinein wäre das eine Option gewesen, weil dann hat er gefunden, Jesus Gott, nein.
Ich finde, es ist gut, dass man den heiligen Prozess des Sterbens miterlebt, dass da was ganz Besonderes stattfindet, dass man es irgendwann zulässt wie eine Geburt. Und das für einen selber auch mit Stolz erfüllt, dass wir diesen Auftrag erfüllt haben von meinem Mann, nämlich der wollte zu Hause sterben und das haben wir geschafft. Was das Belastendste war für mich, war, der Sterbevorgang an sich, weil der hat sehr lange gedauert und der war heftig. Von der Seite her nicht einfach die Augen friedlich zumachen und einen tiefen Atemzug nehmen und dann ein Lächeln auf das Gesicht nehmen, sondern das war wirklich kämpferischer Abschluss über bestimmt 8 Stunden. Und danach war ich eigentlich froh, dass es vorbei war. Ich war erleichtert.
Schaut ihr gleich in die Zukunft?
Nee, ich lasse ja die Zukunft hinter mir. Ich kann gar nicht weit gucken in die Zukunft. Wenn mir jemand begegnet, soll es ein Seelenpartner sein. Und das ist nicht ausgesucht im Internet oder sonst irgendwas. Das sollte ein dummer Zufall sein. Aber ich werde aktiv nicht durch die Gegend gehen und sagen, ich bin einsam und jemand soll es für mich dann regeln. Die Einsamkeit, so ein Typ bin ich nicht.
Seid ihr aber einsam, wenn ihr mal fällt?
Auf jeden Fall. Ich bin einsam und ich fühle mich teilweise isoliert, aber da bin ich auch selber dran schuld. Das ist bewusst irgendwie gemacht, auch körperlich eben, weil es jetzt nicht so gut geht. Es sind so Phasen. Aber wenn ich dann in Gesellschaft bin, erzähle ich schon gerne. Aber irgendwie, ich hatte mehr Kraft und mehr Stärke, als mein Mann an meiner Seite war. Ja.
Manchmal sagt man auch irgendwie, das Leben stellt einem Aufgaben oder alles hat einen Sinn oder so. Das ist auch immer sehr schwierig, aber das irgendwie zu sehen. Vielleicht auch manchmal das Gefühl, dass eine Aufgabe euch hier gestellt wird, jetzt allein weiterzugehen.
Natürlich, das ist karmisch. Und jetzt ist es so, dass ich immer mehr begreife und immer mehr mein eigener Chef bin. Ich werde jetzt praktisch erwachsen.
Das ist Andrea Langhaus, die zu Lies lebt, die erzählt hat, wie das es ihr geht, wie sie praktisch erwachsen wird oder muss werden, gut 3,5 Jahre, nachdem ihr Mann an Krebs gestorben ist. Sehr eindrücklich zum Zuhören. Auch unser Gast im Studio, Nelly Simon, sieht nachdenklich aus. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen beim Hören?
Die Frau Andrea Langhaus hat ganz eindrücklich beschrieben, in was für einem schwierigen Prozess das ist, vom das, was war und das, was jetzt dann wird kommen. Und das Hin- und Hergehen und das grosse Loch, das halt ihr Mann hinterlässt, wo sie jetzt muss wie anders und neu wieder ganz werden und weitergehen. Und jetzt, dass sie zum Teil das noch nicht kann und noch nicht weiss und dass sie immer noch hin und her auch geschüttelt ist, das ist völlig ein normaler Prozess, weil das ist doch verrückt, wenn man einen langen Partner verliert und sich wieder neu muss orientieren muss.
Sie hat es formuliert, dass sie gesagt hat, ich lasse meine Zukunft hinter mir. Und ich glaube, sie hat es so gemeint, dass sie sagt, meine Zukunft war immer mit dem Mann. Und jetzt ist der Mann gestorben. Und jetzt ist meine Zukunft, so wie ich gedacht habe, weg. Und darum schaue ich nur einen ganz, ganz kleinen Schritt für sie.
Ja, das, was kommt. Das muss wieder wie wachsen. Und ich finde es ganz schön, wie sie sagt, sie muss erwachsen werden. Sie muss wieder allein auf den eigenen Füßen stehen. Sie muss wieder lernen, laufen, in eine Zukunft gehen. Und das ist nicht ganz einfach.
Wir haben einen Haufen gehört. Es sind noch ein paar Sätze, die wir fest geblieben sind. Und vielleicht sind auch Ihnen beim Hören ein paar Sätze geblieben. Und Sie möchten etwas fragen oder etwas anfügen oder uns schreiben, können Sie ganz einfach mit einem Mail ins Studio via srf1.ch. Wir gehen dann ein paar Sätze noch nach, die bleiben. Vielleicht noch ein oder noch 2 Lieder hier im Treffpunkt auf SRF1.
Thank you.
Christine Asch auf SRF 1, I'll remember. Karfreitag, 10:30, wir schauen auf die Strasse. SRF Verkehrsinfo von 10.30 Uhr auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden. 9 Kilometer Stau, gut anderthalb Stunden Wartezeit ab Erstfeld. Die Polizei meldet, dass die Autobahneinfahrt Göschenen gesperrt ist und als Alternativroute wird die A13 via San Bernardino empfohlen. Dann weiter im Tessin auf der A2, Stau vor dem Grenzübergang Chiasso-Brogeda bei der Ausreise nach Italien. Und in Graubünden, da ist die A13 San Bernardino-Bellinzona zwischen San Bernardino und Pian San Giacomo schneebedeckt. Haben Sie Sorge, wenn Sie dort unterwegs sind. Wie gehen wir um mit dem Tod, mit dem Sterben? Warum ist es wichtig, dass man darüber redet? Um das geht es diese Stunde hier im Treffpunkt auf SRF 1. Meine Frau ist gestorben Anfang Jahr, ist noch gar nicht lange her. Am 4. Januar 2018 hat uns der Uli Wieler, SRF1-Hörer aus Könitz, geschrieben, sie hat Krebs gehabt und natürlich fehlt sie mir sehr, schreibt er. Aber es überwiegt den Kopf, es überwiegt das realistische Wissen, dass sie jetzt nicht mehr leiden muss. Und darum schreibt er, schaue er für sie, schaue in die Zukunft und nicht zurück. Und dann schreibt er noch ganz am Schluss, dass auch im Januar, dort, wo seine Frau gestorben ist, er Geburtstag hatte und 70 geworden ist. Wie geht man um mit dem Tod, mit dem Sterben? Wie redet man darüber? Bringt es etwas? Wenn Sie erzählen wollen, wie Sie das erlebt haben, dann schreiben Sie uns ganz einfach mit einem Mail ins Studio, hier in Treffpunkt via srf1.ch oder sonst hören Sie einfach zu. Wir reden weiter, aber zuerst gibt es noch Musik von Dick Rivers, «Je pense à toi».
Qui d'un coup vous rappelle des souvenirs mélangés, comme ainsi pour recréer une blanche prière, le long chapelet de ces rivières, comme quand parfois je pense à toi. Essentielles qui se télescopent du désert de Paris à Paris, mes rêves s'entrechoquent comme cette fille qui passe sur la passerelle du bleu du ciel au goût du miel. À toi. C'est indéfinissable, l'eau et le sable, l'amour, la haine. Sache que j'aime comme quand parfois je pense à toi, comme ainsi pour recréer une blanche prière, le long chapelet de ces rivières.
der Treffpunkt auf SRF 1. Wir haben vorhin, vor ein paar Minuten, eine Reportage gehört über eine Frau, die vor 3,5 Jahren Witwe geworden ist, die erzählt hat, wie das es ihr heute geht, wie sie zurückschaut auf die Zeit, wo ihr Mann gestorben ist. Er ist daheim gestorben. Das war eine Reportage, die unter die Haut geht. Mehrere Hörerinnen und Hörer haben uns geschrieben und auch unser Gast Nelly Simon hat gesagt, ja, das hat mich bewegt. Wir haben ein paar starke Aussagen gehört. Zum Beispiel hat sie gesagt, die Frau, sie versteht Ehepaar, die zusammengehen, quasi, die ganz kurz nacheinander sterben, an gebrochenem Herzen, wie man das so sagt. Sie hat gespürt, dass sie nicht mehr komplett war nach dem Tod von ihrem Mann, dass das auch ihren Körper gemerkt hat. Sie hatte keine Kraft mehr gehabt, keine Stärke mehr gehabt. Ist das etwas, was Sie auch schon miterlebt haben, Frau Simon?
Ja, ich denke, dass gerade wenn ein Mensch stirbt, der ganz nah, einem nah war, dann bricht wie ein wichtiger Teil weg. Und um das wieder wie ergänzen oder füllen, das braucht da ziemlich viel Kraft. Und das braucht auch Zeit. Also es ist wie nur total normal, dass es die Leute sehr schlauchen.
Ja, eben auch körperlich schlauchen, ja. Dass man krank wird, dass man nicht mehr mag.
Ja.
Dann hat Andrea Longhaus auch etwas gesagt zum heiligen Prozess vom Sterben. Und sie hat es verglichen, wie das, glaube ich, ein Haufen Leute machen, die sagen, Sterben ist genau so ein Wunder, wie eine Geburt ein Wunder ist.
Ja, ich sehe ganz viele Parallelen von der Geburt und dem Sterben. Beides können wir nicht kontrollieren. Wir können zwar beeinflussen, wir haben gewisse Entscheidungen, aber schlussendlich können wir es nicht wirklich steuern. Und wir wissen nicht genau, was alles passiert in diesem Prozess. Vor allem das, was hinter dem Körperlichen ist. Das Körperliche können wir beobachten, können wir messen. Aber das, was psychisch, geistig läuft, keine Ahnung. Und dass es das in Art wie so ein heiliger Prozess kann erscheinen, das finde ich ganz, ganz einen schönen Ausdruck. Es ist auch etwas Wertvolles. Und wenn es uns gelingt, das Leben und das Sterben wieder mehr zu integrieren, zusammenzubringen, dann können wir ganz viel profitieren fürs Leben.
Mhm. Man muss aber ein bisschen Mut haben, um das miterleben, um das miterleben. Ich habe das Mail bekommen von jemandem, wo sie könnt, Frau Simon, eine Hörerin, Christine Chance Schneider aus Oberwangen, die sagt, mein Mann ist vor 10 Jahren gestorben auf einer Palliativstation bei Ihnen. Und sie sagt, ich bin so froh gewesen um die Einrichtung. Und sie schreibt, dort wird das Sterben lebenswert. Was heisst das?
Ich habe mich sehr gefreut über das Mail und die Aussage, dass eben auch das Sterben bis zum Schluss Leben ist. Und es auch darum geht, auch in diesem Sterbeprozess möglichst lange, möglichst gute Lebensqualität zu haben. Und das Wertvolle, das auch in dieser schwierigen Zeit kann da sein, auch zu nehmen und zu integrieren und das zu nutzen. Und dann ist es natürlich schon einfacher, wenn da ein Nest ist, ein Setting von Leuten, die das auch unterstützen können.
Wir können unterstützen und mittragen, weil es ist ja dann manchmal ganz anders, als man denkt. Wir haben in dieser Reportage auch gehört, das war kein ruhiges Übergleiten vom Leben in den Tod, wo der Mann gestorben ist, sondern es war ein 8-stündiger Kampf und lang und heftig. Und von dem haben ein Haufen Leute Angst. Wie kann man die Angst ein bisschen lindern?
Ich denke, ein Teil davon ist, dass man mehr weiss darüber. Weil von außen sieht das Sterben manchmal ganz schlimm aus. Und wenn man aber die Leute fragt, wie geht es ihnen, sagen sie häufig, mir geht es gut. Oder sie sind entspannt, wir haben entspannte Gesichtszüge. Und die Leute draussen, die Angehörigen, haben Angst, dass sie extrem leiden. Und es ist halt schon ein bisschen so, wir haben wie vergessen oder wir haben kaum mehr Kontakt mit diesem Sterbeprozess. Und wenn wir im Fernsehen schauen, eben so wunderschön, alle sitzen rundherum, die Person sagt noch irgendetwas, haben Sorge miteinander, teilen mein Erbgut teilen und so. Dann tut sie die Augen zu, tut den Kopf auf die Seite und dann ist sie gestorben. Mhm. Und so ist Sterben nicht. Es ist ein Prozess und der Körper muss abnehmen. Und der Abnahmeprozess, der sieht häufig nicht schön aus. Und da ist eben auch hilfreich, wenn wieder Leute da sind, die das begleiten können und erklären, was passiert, wieso tut jemand röcheln, wieso schmückt es viel intensiver, wieso verändern sich die Augen. Und einfach erklären, das ist normal. Und wenn jemand nicht mehr essen und trinken will, das ist Horror und schwierig für die Angehörigen. Aber wenn da Fachleute sind, die können sagen, Luzi, das ist normal, das ist ganz wichtig, der Prozess, wegen dem und dem. Und wir schauen, dass die Person nicht wegen dem muss leiden. Wir machen das und das.
Und wenn ich ihnen zulasse, merke ich wieder, eben ja, reden. erklären, übersetzen. Nelly Simon, die in der Palliativcare arbeitet, heute unser Gast ist, der übrigens auch sagt, nicht nur alte Leute, nicht nur kranke Menschen sollten über den Tod reden, sondern auch junge und gesunde. Warum? Wie sie das meint, zu dem kommen wir als nächstes hier im Treffpunkt auf SRF 1. Schade auf SRF 1, «The sweetest taboo». Tabus gibt es gar nicht mehr so viel. Man kann über alles praktisch reden. Also über Sex zum Beispiel, allen Spielarten und Farben und Formen, über Träume, über Obsessionen, über Wünsche, die gar nicht so geheim sind. Über Geld kann man eigentlich auch einigermaßen reden. Nur über etwas reden eigentlich die wenigsten, nämlich über Sterben und über den Tod. Heute am Karfreitag, am Tag vom Sterben und am Tod von Jesus Christus, mache ich mir das. Wir reden über das Sterben mit unserem Gast, Nelly Simon, Pflegefachfrau, spezialisiert auf Palliativcare, und mit unseren Hörerinnen und Hörern, die schreiben. Und ich habe es vorher angetönt, Frau Simon, Sie sagen nicht nur die, die es gleich machen oder müssen machen, sterben, die Alten, die Kranken, sollten darüber reden, sondern auch die nicht damit rechnen, dass es ihnen jetzt gerade passiert, die Jungen und Gesunden. Wieso?
Erstens weiss niemand von uns, wann und wie dass wir werden sterben. Das kann sehr plötzlich passieren. Und von dort her ist es sicher gut, wenn wir uns gedanklich, soweit man das kann, schon ein bisschen auf das vorbereitet haben, auf die Sicherheit, dass wir hundertprozentig werden sterben, aber eben nicht wissen, wie und wann. Und ich denke wirklich, die Auseinandersetzung mit dem Sterben ist eine Bereicherung fürs Leben. Das habe ich für mich selber so stark empfunden.
Und es ist möglicherweise etwas, wo man einander auch noch schon ein bisschen im Voraus kann, wo man eine Art Abschied nehmen voneinander, auf Raten, auch wenn es es vielleicht gar nicht braucht. Ich beschreibe es schlecht, aber es ist ein Mail von Monika Schenk, SRF1-Hörerin aus Winterthur, die sagt, ich bin vor 2 Jahren völlig anders geworden, weil mein Partner ist 44 gewesen, ich bin 51 und er ist gegangen, er ist überraschend gestorben, als ich am Arbeiten war und ich konnte mich nicht können von ihm verabschieden. Und das geht er bis heute noch.
Das ist etwas vom Schwierigsten, wenn einfach ein sehr schneller Todesfall passiert. Es kann auch bei einem Unfall sein, Suizid. Wenn man einfach nicht vorbereitet ist, zack, und die Person ist weg, man kann nicht mehr mit ihr reden. Das ist wirklich sehr, sehr schwer.
Sich auseinandersetzen mit dem Tod ist gar nicht einfach in dieser Zeit, wo es einem nicht passiert. Es ist verrückt, wie es manchmal aber bei jungen Leuten einen dann bewegt, wenn die jemanden verlieren oder sterben. Wir haben Bernadette Tomaselli am Telefon. Frau Tomaselli, guten Tag.
Guten Tag,
Sie sind auch jung, Sie sind 38, als Ihr Mann gestorben ist.
Ja.
Und Sie haben uns geschrieben davon, was Sie dort erlebt haben. Unter anderem sind Leute gekommen, die gesagt haben, yes, es geht, du, zum Glück habt ihr kein Kind gehabt. Wie war das?
Ja, das war von dem her für mich sehr schwierig, weil ich habe ja immer gefunden, gerade eben, weil wir keine Kinder hatten, hatte ich auch gar nichts mehr von ihm gehabt. Irgendwie könnte es ja auch sein, dass das Kind seine Augen hätte gehabt oder irgendeine Bewegung oder irgendetwas, was ich noch von ihm hatte gehabt. Und das hat mir so gedacht, wie die Leute dann quasi so sagen, ja, du kannst es ja fast wie alleine tragen. Das ist ja dann ja, nicht so schlimm, wenn du es allein musst tragen. So habe ich es verstanden, verstehen Sie?
Ja, klar, die haben es einigermaßen gut gemeint, aber haben es
genau.
Nicht angekommen. Und sie haben auch andere Ratschläge, glaube ich, bekommen, die gut gemeint waren.
Ja, ich muss das jetzt verarbeiten. Oder? Das ist ja so ein gängiger Spruch. Und wir haben es so schön gehabt. Ich habe einfach den Sinn nicht drin gesehen, was ich zu verarbeiten hätte. Verarbeitet und mir für mich manchmal, Entschuldigung, wenn ich so plakativ sage, so wie verwursten und das Alte eben irgendwie biegen. Ich habe nichts zu biegen gehabt in der Vergangenheit. Wir haben ein wunderschönes Leben zusammen gehabt. Ich habe einfach gewusst, ab jetzt bin ich allein und dann muss ich mein neues Leben erarbeiten und nicht das Alte verarbeiten. Ich bin plötzlich völlig auf mich zurückgeworfen worden und bin jetzt einfach allein da gestanden. Er, der mir immer an meiner Seite war und eigentlich das Schwierige vom Leben immer abgenommen hat. Okay. Und das habe ich nachher allein müssen machen.
Und wie geht es so?
Ja, es geht gut. Also ich habe das eben, wie gesagt, müssen. Ich habe das am Anfang bin ich leer gewesen. Niemand. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe immer gedacht, würde ich nur in Indien leben, dort hat man mich zusammen mit meinem Mann verbrannt. Es ist mir genau gleich gegangen wie dieser anderen Dame, die gesagt hat, sie verstehen das, dass man geht oder will gehen, wenn der andere auch ist gegangen.
Sie haben mir noch geschrieben, eben, er ist gegangen und er hat das Beste von mir mitgenommen. Und dann schreiben Sie aber als letzten Satz. Und erst später habe ich gemerkt, dass er mir sein Bestes zurückgelassen hat. Wie meinen Sie das?
Ja, das war die Liebe. Ich habe gefunden, ich bin so erfüllt. Ich habe gemerkt, das ist so. Man sagt ja auch in der Trauer, wir werden wütend auf einen Partner, dass er gegangen ist. Ich habe das nie empfunden. Ich bin immer dankbar gewesen, dass ich ihn hatte. Und ich habe ja gewusst, er hat das nicht extra gemacht. Er hat das nicht gemacht, um mir zu belogen oder mich allein zu lassen. Und die Wut habe ich nie gehabt. Und ich habe mit dieser Zeit habe ich die Erfüllung gefunden, dass er wirklich immer nur sein Bestes hat wollen für mich. Und er hat gegeben, was er hätte können. Und das habe ich mit der Zeit dankbar aufnehmen können.
Frau Tomaselli, merci vielmals, dass Sie uns erzählt haben. Das ist sehr, sehr eindrücklich. Darf ich eine allerletzte Frage stellen, weil wir darüber reden, wie es das Reden über Sterben kann helfen kann? Haben Sie mit Ihrem Mann viel darüber geredet, über Sterben?
Nein, das haben wir nicht. Es ist irgendwie gar nicht nötig gewesen. Es ist jetzt, wenn ich jetzt das so sage, ich will gar nicht widersprechen mit dem, aber wir sind so immer zusammen gewesen. Ich habe ihn auf dem ganzen Sterbeprozess begleitet, als er noch im Spital war, bei Tag und Nacht bei ihm gewesen. Ich habe ihn nach Hause genommen, die letzten 10 Tage. Ich war immer bei ihm gewesen. Ich hatte das Bett gerade neben ihm. Ich hatte zwei so Betten, damit ich immer bei ihm sein kann. Und dann ist das nicht über Wort gegangen, sondern über das Dabeisein und ihn begleiten. Wir haben uns nur noch mit den Augen eigentlich verständigt. Wir haben beide gewusst, um was es geht.
Frau Tomaselli, merci vielmals, dass Sie angerufen haben und Ihnen alles, alles Gute.
Ich danke Ihnen vielmals und ich wünsche allen alles Gute, die das durchmachen müssen und viel Kraft.
Danke vielmals. Es ist kein einfaches Thema, aber es ist so interessant zu hören, wie man damit umgeht. Das Reden über den Tod und wie es helfen kann gegen die Angst. Wir bleiben noch ein bisschen bei dem. Und ganz zum Schluss, für alle, die sich überlegen, wie macht man es denn? Wie spricht man es denn an? Vielleicht können wir da noch ein paar Tipps bekommen, ein paar Hinweise von unserem Gast, kurz bevor Selfie wird, im Treffpunkt auf SRF 1. Es kommt Mail und Mail. Danke allen von Ihnen, die uns schreiben, die ganz persönliche Geschichten erzählen, die auch viel Trost mitbringen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit hier jetzt in dieser Sendung im Treffpunkt, aber wir nehmen uns noch mehr Zeit. Am Nachmittag nach der 4 gehen wir noch eine Ski auf das Thema, das ich am Anfang gesagt habe, es redet niemand gerne darüber. Und jetzt wird so viel geschrieben und es gibt so viel zu reden. Es geht um den Tod, es geht ums Sterben, wie man damit umgeht. Unser Gast Nelly Simon, ich werde Sie ganz zum Schluss noch kurz um ein paar ganz handfeste Tipps bitten, wenn man will, das Gespräch suchen über den Tod, über das Sterben. Was sind gute Orte, was sind gute Momente?
Ich glaube, man muss einfach das, was sich bietet, packen, probieren. Und ich sehe es so, dass man immer wie die Hand bieten und sagen, ich bin bereit, um darüber zu reden. Magst du mit mir darüber reden? Und es gibt Leute, die das nicht mögen. Meine Eltern haben lange nicht wollen über das reden mit mir. Jetzt sind sie vom Notar angesprochen worden. Sie sollten doch eine Patientenverfügung machen.
Das ist genau so. Eine Patientenverfügung, ein Testament. Es gibt einen Haufen Papier, wo man ausfüllen kann, ein Set ausfüllen, so Dokumente. Ersetzen die ein Gespräch über den Tod oder helfen sie, um sie in Gang zu bringen?
Ich würde sagen, nie ersetzen. Das Gespräch ist immer das Wichtigste, dass die Leute um einen herum Bescheid wissen über die eigene Einstellung und Wert, die man hat. Und dann kann eine Patientenverfügung ausfüllen, kann ein Anstoß sein, um darüber zu reden, sich damit auseinanderzusetzen. Und es ist natürlich ein Dokument, das dann im Ernstfall, wenn man es nicht mehr selber sagen kann, ist das eine gute Basis, um helfen, mit Entscheidungen zu finden. Mhm. Aber es sollte immer im Gespräch sein, auch mit dem Hausarzt, mit dem Partner, mit dem Kind, mit der Freundin. Möglichst viele Leute sollten eigentlich sich mit dem auseinandersetzen.
Vielleicht können wir ja heute einen kleinen Anstoß geben mit dem, was wir machen. Es gibt aber sicher auch Leute, die hören und sagen, ich höre das, ich verstehe das, aber ich bin nicht parat. Ich mag nicht über das reden, jetzt will das nicht. Oder so wie es die Hörerin, die wir vorhin ganz eindrücklich gehört haben, gesagt hat, bei uns hat es nicht gebraucht, wo mein Mann gestorben ist. Wir haben uns ohne Wort verstanden. Was können Sie so Leuten mitgeben?
Ich würde sagen, es muss niemand darüber reden. Ich sage einfach, es ist eine Hilfe. Es ist auch eine Hilfe für später. Es ist eine Hilfe für die Angehörigen, wenn sie wissen, was man für eine Einstellung hatte. Aber man muss nicht darüber reden. Man kann sich wirklich voll Gott vertrauen, darauf verlassen, dass in dem Moment, wo es dann wichtig ist, die Leute um einen herum so handeln, wie es für einen richtig ist und stimmt. Vielleicht geht es auf.
Das ist Nelly Simon, Pflegefachfrau. Sie ist spezialisiert auf Palliative Care. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie da gewesen sind. Und
Dankeschön.
Wünsche Ihnen und allen Leuten, die Sie mit mir zu tun haben, alles Gute.
Auch Ihnen. Danke vielmals.
Der Treffpunkt auf SRF 1 zu Sterben, zu Tod, zum darüber reden. Wir gehen dem Thema weiter nachher. Wir greifen es noch einmal auf. Heute am Nachmittag nach der 4. Dankeschön allen von Ihnen, die uns anrufen und allen von Ihnen, die ein Mail schreiben auf srf1.ch.
Just saving up to buy a ball and chain. Seems it's all arranged. You can't buy time and you can't buy emotion. What have you and I been waiting?
Karfreitag.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.